Der letzte Vers war beim letzten Mal, die Worte Hiobs haben ein Ende. In Kapitel 31. Damit hat Hiob klargemacht, jetzt habe ich endlich ausreden können. Jetzt habe ich das zu Ohren bringen können, was ich die ganze Zeit sagen wollte, und mir hat auch keiner mehr reinreden können. Die nächsten Kapitel sind vier Reden, wenn ich es gerade richtig behalten habe. Ganz kurz gucken. Ja, vier Reden von Elihu. Das Interessante ist, Elihu kommt hier an der Stelle erst vor. Und wie man das so gerne in der Theologie macht, in der liberalen Theologie, man sagt, oh Moment mal, der war gar nicht vorher erwähnt worden, der ist bestimmt später eingefügt worden. Das ganze Ding nennt sich Literarkritik. Dass man dann guckt, okay, ja, irgendwie, ja, was, also man will immer den Urtext haben, was denn ursprünglich wirklich ganz genau der Text war. Und weil Elihu halt nicht erwähnt wurde am Anfang, darum wird er halt gerne rausgeschmissen aus dem Ganzen, dass er nicht original sei, auch weil er ganz am Ende nicht vorkommt. Elihu gibt aber selber eine Begründung, nämlich später in Vers 6, dass er sagt, ich bin noch jung und ihr seid alt, darum habe ich nichts gesagt. Und weil er für die ersten Sachen gar nicht so wichtig war, darum ist er auch nicht erwähnt worden. Es ist durchaus möglich, dass Elihu zum Beispiel zur Gefolgschaft von Eliphas gehört hat und dann mitgekommen ist und dann festgestellt hat, oh Moment mal, die reden, also halte ich mich erstmal zurück. Und dann aber eben plötzlich, oh Moment. Jetzt geht's los, in Kapitel 32. Da hörten die drei Männer auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt. Aber Elihu, der Sohn Barachels, des Busitas, aus dem Geschlechte Ram, ward zornig. Er ward zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Auch ward er zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verdammten. Elihu hatte aber gewartet, bis sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren als er. Also, da ist auch schon mal die Teil der Begründung drin. Also, die drei Männer, Eliphas, Bildad und Zophar, die Namen sind auch nicht ganz so wichtig, dass man sie hinterher beim Bibelquiz haben müsste, wenn man in den Himmel kommt. Also von daher ist es zum Glück nicht so wichtig. Also, die drei Männer auf alle Fälle haben ja mit Hiob gestritten, was das Zeug hält. Und zwar immer wieder bei denen mit dem Gedanken im Hinterkopf, Hiob, du musst etwas Schlechtes gemacht haben, sonst wäre es dir nicht so gegangen, wie es dir jetzt geht. Gleichzeitig mit dem Gedanken bei sich auch, naja, wenn Hiob nichts Schlimmes gemacht hätte, dann könnte uns das ja auch passieren, weil Hiob ja gerechter ist als wir. Und darum haben sie jetzt nicht mehr mit ihm diskutiert, weil sie wirklich kapieren, okay, Hiob sagt, ich bin gerecht. Jetzt sagt Elihu, zumindest in seinem Herzen, Hiob hält sich für gerechter als Gott. Und das kann man auf die eine Seite tatsächlich auch sagen, dass Hiob sagt, ja guck mal, ich habe ja nichts falsch gemacht, Gott tut mir Unrecht. Und an dem Punkt ist Elihu eher wieder wie die Freunde, dass er sagt, Gott kann ja nicht einfach ungerecht strafen. Also von dem her muss ja doch irgendwie was Gerechtes vor sich haben. Und so genau habe ich das jetzt auch nicht durchgearbeitet mit dem, was Hiob alles gesagt hat, dass man wirklich sagen könnte, Hiob hält sich für gerechter als Gott. Es kann eben aber auch einfach nur sein, dass Elihu gesagt hat, also so wie du redest, da hältst du dich einfach für gerechter als Gott. Und dann ist er auch zornig auf seine drei Freunde, weil sie eben keine Antwort finden und trotzdem Hiob verdammen. Also die können Hiob nichts vorhalten, bei dem Hiob wirklich sagen müsste, ja, ihr habt recht. Und darum halte ich meinen Mund. Als Elihu nun sah, dass keine Antwort war im Munde der drei Männer, war er zornig. Und Elihu, der Sohn Barachels des Busitas, hob an und sprach. Ich bin jung an Jahren, ihr aber seid alt, darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein Wissen euch kundzutun. Ich sagte, lass das Alter reden und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Aber der Geist ist es in dem Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. An dem Punkt sagt Elihu gewissermaßen, ihr habt nicht den Heiligen Geist. Ihr habt nicht das, was euch eigentlich weise machen sollte. Wenigstens die drei Freunde, wenn er nicht das sogar auch Hiob vorwirft. Also eigentlich eben, Alter sollte Weisheit haben, aber wir haben im Deutschen ja auch das Sprichwort, Alter schützt vor Torheit nicht. Und hier eben dieses, eigentlich solltet ihr Weisheit haben, aber anscheinend habt ihr Gottes Geist nicht, denn der gibt Weisheit. Jakobus 1, Vers 5, mangelt jemand unter euch Weisheit, der bitte Gott, der gerne gibt und es wird ihm gegeben werden. Also, die Freunde hätten einfach nur sagen können, Herr, gib uns die Weisheit, dass wir mit Hiob ordentlich reden. Aber wahrscheinlich steckte bei ihnen zu viel Stolz drin. Und zu viel eigene Gedanken darüber, wie Gott eigentlich handeln müsste. Und bei Hiob wahrscheinlich auch. Wobei, es ist bei Hiob ein bisschen verständlicher als bei den Freunden. Die Freunde wollten natürlich helfen. Und die haben sich gesagt, wenn Hiob seine Sünden eingesteht, dann geht es ihm auch wieder besser. Weil Gott dann sagt, okay, du hast jetzt deine Sünde eingestanden, dann kann ich dir wieder aufhelfen. Aber natürlich, wenn Hiob sagt, ich habe nichts getan, und wir haben ja tatsächlich in den ersten zwei Kapiteln gesehen, Hiob hat nichts zumindest in seinem Herzen getan, wo man sich gegen Gott versündigt hätte. Tja, Pech. Aber eben, wenn die Freunde Gott um Weisheit gebeten hätten an dem Punkt, dann hätte er ihnen Weisheit gegeben, dass sie hier ordentlich geantwortet hätten. Bildad sagt weiter, die Betagten sind nicht die Weisesten und die Alten verstehen nicht, was das Rechte ist. Das ist natürlich jetzt ein Vers, den kann man sehr gerne als junger Mensch anbringen, wenn man irgendwie denkt, dass die Alten es nicht ordentlich drauf haben. Man sollte trotzdem immer wieder darauf aus sein, was Paulus dem Timotheus sagt, und das zitiere ich jetzt mal lieber mit dem Lesen und nicht einfach nur sinngemäß. In 1. Timotheus 5 sagt es Paulus nämlich, ich bin gleich da, 2. Timotheus, da bin ich schon fast beim 1. Da, genau, das ist nämlich das Verhalten im Straßenverkehr. Einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, die Jüngeren wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die Jüngeren wie Schwestern mit allem Anstand. Also, anfahren wäre tatsächlich in dem Sinne, wie viele Ältere mit den Jüngeren umgehen und wie sich die Jüngeren das dann aber auch gerne mal wünschen, dass sie das andersrum machen könnten. Ey, du alter Sack oder sowas. Und dann tatsächlich halt mit Unverschämtheit und allem. Und Paulus sagt Timotheus, nein, auch wenn du bei dir sogar der Pastor in der Gemeinde bist, benimm dich den Älteren gegenüber respektvoll. Warum? Die haben schon ein ganzes Leben hinter sich. Und es ist wesentlich anstrengender, wenn man alt ist, dann nochmal einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat, wenn man mit Gottes Wort konfrontiert wird. Besonders anstrengend ist es dann übrigens, die Alten nicht anzufahren, wenn sie einen vorher anfahren. Genau, aber Elihu, finde ich, kriegt das hier noch einigermaßen hin und sagt das eben, die Betagten sind nicht die Weisesten und die Alten verstehen es nicht, was das Recht ist. Darum sage ich, hört mir zu, auch ich will mein Wissen kundtun. Also an dem Punkt hat er tatsächlich eben gewartet, bis sie bewiesen haben, wir haben keine Ahnung und das müssen sie jetzt auch eingestehen. Darum kann er sagen, ich habe mein Wissen. Siehe, ich habe gewartet, bis ihr geredet hattet. Ich habe aufgemerkt auf eure Einsicht, bis ihr die rechten Worte treffen würdet und habe Acht gehabt auf euch. Aber siehe, da war keiner unter euch, der Hiob zurechtwies oder seiner Rede antwortete. Also, Elihu sagt, okay, ich habe aufgepasst, habe zugehört, aber ihr habt nichts, was wirklich weise war, hervorbringen können. Zwar irgendwie Sachen, die schon richtig waren, aber halt nicht in dem Sinne, dass es Hiob was geholfen hätte. Sagt nur nicht, wir haben Weisheit gefunden. Gott muss ihn schlagen und nicht ein Mensch. Mich haben seine Worte nicht getroffen und mit euren Reden will ich ihm nicht antworten. Also, Elihu eben nicht in den Streitgesprächen drin, hat erstmal von draußen zugehört und darum kann er jetzt auch neutral antworten. Das ist auch manchmal nicht verkehrt, einfach nur da sitzen und zuhören. Und dann kann er eben tatsächlich sagen, Hiob hat gegen euch geredet, nicht gegen mich, darum ist das schon mal gut für mich. Aber auch das, was ihr gesagt habt, will ich nicht sagen. Und darum ist es jetzt schön, dass Elihu so viel reden darf jetzt an dieser Stelle, weil eben auch die Alten alles geredet haben. Und jetzt können wir nochmal genauer gucken, was sagt er denn? Und was, wenn wir da jetzt noch wirklich die Zeit haben, können wir nochmal gucken, was passt das zusammen mit dem, was die Alten gesagt haben und wie geht's dagegen? Vers 15, ach, betroffen stehen sie da und können nichts mehr antworten, sie wissen nichts mehr zu sagen. Und da soll ich warten, weil sie nicht mehr reden, weil sie dastehen und nicht mehr antworten? Auch ich will meinen Teil antworten und will mein Wissen kundtun. Denn ich bin voll von Worten, weil mich der Geist in meinem Inneren bedrängt. Siehe, mein Inneres ist wie der Most, den man nicht herauslässt und der die neuen Schläuche zerreißt. Also, er hat lang genug zugehört, jetzt hat sich's in ihm angestaut und er hat eben seinen Platz genommen, bei dem wie er reden darf. Er hat sich tatsächlich ein Beispiel an dem genommen, was Jakobus eben auch erst Jahrtausende später schreibt. Ein jeder von euch sei langsam zum Reden, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Da war Bildad gut dabei. Elihu war gut dabei. Er hat zugehört. Und dann hat er sich natürlich alles zurechtgelegt und dann hat es sich in ihm angestaut und ein sehr schönes Wort. Der Wein, der dann halt allmählich gärt in den Weinschläuchen und so viel Luft kommt raus, wenn man diesen Schlauch jetzt nicht aufmacht, dann macht es ihn kaputt. Das ist übrigens eine der Arten, wie man das vergleichen kann, was Paulus meint, wenn er sagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündete. Weil das Wort vom Evangelium so in Paulus gärt und sich weiter aufbläht in ihm, dass Paulus es einfach rausbringen muss. Das geht auch mit anderen Sachen. Also man muss sehr aufpassen, was man in sich hineinlässt, weil es kann auch sein, dass man einfach nur die Wut und alles Mögliche in sich aufstaut und es dann rausplatzt. Und darum ist es umso besser, wenn man es wie Paulus hat, dass man das Evangelium in sich hineinlässt, dass man das liest, auch beim Alten Testament immer wieder guckt, wie passt das mit Jesus und seinem Kreuz und seiner Auferstehung zusammen. Und wenn man das mehr und mehr in sich aufnimmt, dann ist man genauso wie so ein Schlauch, der zu zerbersten droht, aber nicht wirklich zerbirst, weil einem der Wein des Neuen Testamentes halt drin steckt und man ihn raushauen möchte. Ich muss reden, dass ich mir Luft mache. Ich muss meine Lippen auftun und antworten. Vor mir soll kein Ansehen der Person gelten und ich will keine Menschen schmeicheln. Denn ich weiß nicht zu schmeicheln, sonst würde mich mein Schöpfer bald dahinraffen. Ganz wichtig, kein Ansehen der Person, keine Menschenfurcht. Wichtig, wann immer man irgendwas Öffentliches hat. Sei es das Amt eines Predigers eben, weil wenn wir schon hier im geistlichen Bereich sind, oder bei den Politikern. Bei beiden ist es sehr schlimm, wenn man die Menschen ansieht, wenn man die Person ansieht. Wenn man entweder von der einen Schiene herkommt und sozusagen die Reichen nur ansieht und sich dann von den Reichen dann die Hand aufhält, dass man sich die Taschen füllt, oder dass man nur die Armen ansieht und die Armen erhöht zugunsten der Reichen, obwohl der Arme gar nicht recht hat. Das ist Ansehen der Person. Kein Ansehen der Person heißt einfach bloß, ich gucke auf das, was recht ist und gebe das weiter. Ganz gleich, wer da vor mir steht. Und das ist etwas, das haben vor allem die Propheten gut hingekriegt. Die haben gesagt, es ist mir völlig schnurz, egal wer da vor mir steht, ob das jetzt ein Bauer ist oder ob das der König von Israel ist. Ich rede das Wort Gottes. Und genau das will Elihu auch machen und das sollen wir auch machen. Das kriegen wir übrigens dann am besten hin, wenn wir Gottesfurcht haben. Das ist eines der Themen, das sich durch die Sprüche zieht, die Furcht des Herrn. Nicht, weil ich davor Angst habe, dass Gott hinter mir steht mit einem Knüppel, das ist eher das, was hier tatsächlich Elihu auch sagt, sondern für uns als Christen, dass ich aufs Kreuz sehen darf und sehen darf, das hat der Zorn Gottes angerichtet mit dem Sohn Gottes. Und der hat meinen Platz eingenommen. Und dass ich darum voller Ehrfurcht vor dem Kreuz stehe, vor meinem Vater im Himmel, weil ich weiß, das hast du deinem Sohn angetan, damit du es mir nicht antun musst. Und wenn ich davon herkomme, von Gott, dann kann ich in der Liebe Gottes zu den Menschen kommen und sehe sie nicht an, als die, die sie untereinander zu meinen zu sein scheinen. Kapitel 33 fängt an, höre doch Hiob meine Rede und merke auf alle meine Worte. Siehe, ich tue meinen Mund auf und meine Zunge redet mit meinem Munde. Also, Hiob soll hören und aufmerken. Dieses Aufmerken, das ist auch nochmal, kann man mit einem Hund vergleichen. Es hat ein bisschen zu tun, die Stelle hat zwar nur Gottes Augen, aber sie haben genau die gleiche Richtung, nämlich in 2. Chronik, ich meine, es war Kapitel 16, das habe ich leider vergessen nachzugucken, aber Kapitel 16, genau. Wo der Prophet sagt, des Herrn Augen gehen über alle Lande, dass er die sehe, die sich an ihn halten. Und Gott guckt genauso hin, er neigt sich vor und sieht hin. Und genauso sollen es auch die Ohren machen. Ich meine, es gibt auch eine Bibelstelle, wo Gottes Ohr sich neigt, aber das weiß ich leider nicht mehr genau. Hat dann zu tun mit dem, also mit den Augen oder auch mit den Ohren eines Hundes, der dann halt wirklich aufmerkt, wann das Herrchen was sagt. Und genauso soll Hiob aufmerken. Also wir sagen, spitz deine Ohren. Merke auf alle meine Worte. Also nicht einfach bloß höre sie, sondern hör zu. Da ist ja ein ganz wichtiger Unterschied, ob man nur etwas hört oder ob man zuhört. Und eben merke auf die Worte. Warum? Weil die Worte das Wichtige sind. Sieh, ich tue meinen Mund auf, das ist schon mal sehr wichtig zum Reden, und meine Zunge redet mit meinem Munde. Die Zunge ist ein ganz wichtiges Organ. Nochmal der Jakobusbrief. Also einmal haben wir das im ersten Kapitel, ein jeder von euch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und dann kommt in Kapitel 3 die Zunge, dieses wichtige und gefährliche Organ, von dem Jakobus sogar sagt, sie ist von der Hölle entzündet. Weil mit der Zunge können wir Dinge anrichten, die wir nicht mehr rückgängig machen können. Und darum ist es das Wichtige, dass wir nicht einfach nur das sagen, was natürlich aus unserem Herzen rauskommt, sondern was durch die Neugeburt aus unserem Herzen herauskommt. Und das ist auch nicht unbedingt immer sofort alles drin. Das braucht es, dass ich das Wort Gottes in mein Herz aufnehme. Dass ich das Wort Gottes lese und tatsächlich, wie es in Psalm 1 heißt, dass ich es wiederkäue, oder in Josua 1 heißt es, dass ich es mir vormurmle. Manchmal reicht ein Bibelvers für den Tag. Den lese ich morgens und wenn ich zur Arbeit fahre, dann murmle ich mir diesen Vers weiter vor, kau ihn mir durch und kriege dabei immer mehr raus. Und je mehr ich mir diesen Vers durchkaue, desto mehr wird er zu meinem Wesen. Wir haben ja diesen Spruch im Deutschen, du bist, was du isst. Und das gilt auch und gerade besonders für das Wort Gottes oder also für die anderen Sachen auch, die ich mit mir aufnehme. Wenn ich nur Nachrichten höre, und nur von den schlechten Dingen in der Welt höre, dann brauche ich mich nicht darüber wundern, wenn ich nur die schlechten Dinge der Welt rede. Wenn ich aber Gottes Wort in mir aufnehme und wenn ich das Evangelium aufnehme, von dem Paulus ja sagt, uns, die wir glauben, ist es die Kraft Gottes. Uns, die wir gerettet sind, ist es Kraft Gottes. Und gerettet heißt in allen Aspekten des Lebens. Wenn ich das Wort des Evangeliums, das Wort vom Kreuz in mir aufnehme, dann ist es das, was ich rede. Und dann kann ich das auch über die Umstände reden, die mir entgegenkommen wollen. Dass mir der Arztbericht entgegenkommt und der Arzt sagen möchte, mach deinen Frieden mit dem Herrn. Und Gott sagt aber dagegen, halt, Moment, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Ein Lehrer aus Amerika, den ich mir gern anhöre, seit ein paar Jahren, Barry Bennett heißt er, der hat das tatsächlich so erlebt. Der ist doch an einem Tag in deiner Bibelschule, in der er tätig ist, auf der Bühne gewesen, hat großen Vortrag gehalten und am nächsten Tag zum Arzt und der Arzt sagt, gehen sie nach Hause, bestellen sie ihr Haus und Gott sagt zu ihm, nein. Und in dem Augenblick musste Barry entscheiden, nehme ich das Wort des Arztes, die schlechte Botschaft der Welt, oder nehme ich das Wort, das Gott mir gegeben hat. Und er hat sich für das Wort Gottes entschieden und hat das zukünftig ausgesprochen. Es hat länger gedauert und so weiter. Das Schöne war, Gott hat ihm zwischendurch auch mal gesagt, Barry, du kannst doch einfach liegen bleiben und ich werde dich trotzdem heilen. Weil Barry ihm sich immer wieder gesagt, ich muss doch jetzt alles bekennen, ich muss doch am besten tanzen und so weiter. Und Gott hat gesagt, nee, ruh dich einfach aus in mir und in dem Wort, das ich dir gegeben habe. Dafür ist die Zunge wichtig. Dass die Zunge selbst, wenn ich sie gar nicht bewegend benutze, sondern nur Zunge, wie man sie in anderen Sprachen hat, nämlich mit dem Begriff Sprache, dass ich mir selber die Worte Gottes vorsage und sei es nur beim Denken. Es ist aber noch schöner, wenn ich sie wirklich mit meiner Zunge formuliere und meine Ohren es aufnehmen. Das macht es manchmal noch einfacher. Mein Herz redet aufrichtige Worte und meine Lippen reden lautere Erkenntnis. Das sollte es sein. Und was sind aufrichtige Worte und lautere Erkenntnis? Das ist das, was Gott mir aus seinem Wort gibt. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Wunderbar. Psalm 33. Alles in der Welt ist geschaffen durch den Hauch seines Mundes. Und das Wort Hauch ist das gleiche Wort wie Geist oder auch Wind, Ruach. Und der Odem, das ist dann der Atem des Allmächtigen, hat mir das Leben gegeben. Das ist wunderbar zurückgewiesen auf die Schöpfung. Kannst du, so antworte mir. Kannst du, so antworte mir. Also, du darfst mir gerne antworten, Hiob. Und wir merken, er kann es irgendwie doch nicht. Vielleicht hat er auch keine Lust mehr, aber er hört ihm auf alle Fälle zu. Rüste dich gegen mich und stelle dich. Siehe, vor Gott bin ich wie du. Und aus Erde bin auch ich gemacht. Das ist dieses, zum einen, ich bin vor Gott wie du. Vor Gott ist kein Ansehen der Person. Ganz gleich, wie groß und gewaltig der Mensch ist oder wie klein er ist, wie gerecht er ist in den Augen der Menschen oder wie großer Sünder er ist, vor Gott sind wir alle gleich. Vor Gott sind Hitler und Mutter Teresa genau gleich gerecht. Wenn man halt die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus wegnimmt. Und dann eben auch dieses, aus Erde bin auch ich gemacht. Das, was Gott Adam sagen musste, aus Erde bist du, vom Staub bist du genommen, zu Staub sollst du werden. Aber das Schöne dabei ist, die Aussage, du bist Dreck, das ist zwar eine Beleidigung, aber der Christ darf sagen, ja, ich bin Dreck, aber ich bin Gottes Dreck. Und Gott hat den Samen seines Wortes in mich hineingelegt und nur im Dreck kann ein Samen aufgehen. Siehe, du brauchst vor mir nicht zu erschrecken und mein Drängen soll nicht auf dir lasten. Du hast geredet vor meinen Ohren, den Ton deiner Reden höre ich doch. Ich bin rein, ohne Missetat, unschuldig und habe keine Sünde. Siehe, Gott erfindet Vorwürfe gegen mich, er betrachtet mich als einen seiner Feinde. Jetzt gibt Elihu wieder, was Hiob sagt, natürlich nicht ganz wörtlich, aber das ist in Ordnung, das genau so zu machen im Orient, dass man sinngemäß zitiert. Sinngemäß zitieren ist im Orient tatsächlich wörtlich zitieren, solange man den Sinn wiedergibt. Und das ist nämlich das Interessante, auch im alten Rom. Man fragt sich dann manchmal bei der Apostelgeschichte, die modernen Historiker werfen dann Lukas gerne mal vor, ja, der hat das ja einfach nur in eigenen Worten wiedergegeben. Und dann guckt man mal in den Rest der römischen Geschichte, in der Geschichtsschreibung, es war komplett legitim, wenn man die Rede eines anderen in eigenen Worten wiedergegeben hat, das galt als wörtlich zitiert. Und das Schöne ist, dadurch, dass Lukas eben auch als Bibelschreiber vom Heiligen Geist inspiriert war, wissen wir, die Sachen in der Apostelgeschichte sind tatsächlich die Worte, wie Petrus und Paulus sie gesprochen haben, selbst wenn sie tatsächlich nicht 100% übereinstimmen. Aber Gott hat gesagt, nein, so hat er es gesagt. Zumindest hat er es so gemeint. Also jetzt gibt Elihu das wieder und eben Hiob sagt auf der einen Seite, ich bin völlig unschuldig und Gott beschuldigt mich zu Unrecht. Und dann noch weiter eben, er hat meine Füße in den Block gelegt und hat Acht auf alle meine Wege. Und Acht auf alle meine Wege nicht in dem Sinne, dass Gott ihn behütet, sondern dass er mit der Keule halt dasteht und wartet. Siehe, darin hast du nicht recht, muss ich dir antworten. Denn Gott ist mehr als ein Mensch. Genau, also was wir für Menschen manchmal sagen könnten, ja, das stimmt schon oft, der Mensch nimmt sich da doch was raus und möchte dann eher überwachen. Es gibt zum einen dieses, dass der Mensch den anderen komplett frei laufen lässt und alles frei hält. Das ist so gerade auch in der Erziehung heute eine Schiene, dass man die Kinder nur frei laufen lassen möchte. Und auf der anderen Seite ist aber dann das Problem, dass manche Leute dann zu viele Regeln aufstellen. Und sobald irgendwo wieder was nicht läuft, kommt wieder eine neue Regel rein. Und wieder eine neue Regel rein, wieder eine neue Regel rein. Im evangelikalen Raum sagen wir dazu gerne, nennen wir das dann gerne Religion. Auch wenn das mit dem biblischen Verständnis nicht ganz zusammenpasst, also mit der biblischen Definition. Aber das wäre jetzt das evangelikale Verständnis von Religion. Dass man dann eben mehr Regeln hat, mehr Regeln hat, mehr Regeln hat. Wobei das andere könnte, also auf alle Fälle, dass man immer wieder sagt, durch mein eigenes menschliches Verhalten will ich mehr und mehr zu Gott gehen. Aber Gott ist mehr als ein Mensch. Gott sagt nämlich, nee, du kommst nicht zu mir, indem du dich irgendwie ordentlich benimmst, sondern indem du dich auf das verlässt, was Jesus getan hat. Warum willst du mit ihm hadern, weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt? Das ist eine Frage, die kann sich jeder Mensch irgendwann in seinem Leben mindestens einmal stellen. Warum willst du mit ihm hadern? Also hadern ist ja ein altdeutsches Wort für streiten oder sogar kämpfen, weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt. Das ist nämlich etwas, Gottes Schweigen aushalten. Halte ich es aus, bin ich bereit auszuhalten, wenn Gott mir keine Antwort gibt? Und zwar, tatsächlich manchmal sogar so weit, also man hört ihn nicht im Gebet, das geht bei vielen Leuten sowieso schon, aber auch beim Bibellesen ist es einfach nur trocken. Und man macht hoffentlich trotzdem weiter. Weil Gottes Antwort irgendwann nicht die ist, dass er mir meine Fragen beantwortet, wie wir es bei Hiob am Ende auch mitbekommen. Gott beantwortet nicht die Fragen Hiobs. Aber am Ende weiß Hiob, Gott macht es gut. Gott meint es gut und Gott macht es gut. Aber diese Antwort, die gibt auch Gott auf andere Weisen. Jetzt hier gibt Elihu gleich weitere Sachen. Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Nur beachtet man es nicht. Und ja, das ist jetzt interessant, er sagt, im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf den Menschen fällt, wenn sie schlafen in dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffnung, die Hoffart tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor dem Todesstoß. Das ist die eine Weise, wie Gott redet, laut Elihu. Ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, dass Gott wirklich zu mir im Traum geredet hätte. Also bestimmt auf die Weise, dass ich irgendwie was geträumt habe und dann habe ich meinen Tag entsprechend ausgestattet, weil ich irgendwie gewarnt worden bin, aber ich nicht bewusst. Weiß ich nicht, ob das bei dir mal der Fall war. So gesagt hast du. Ja, nee, also Traum und ganz klar war, das war von Gott. Aber irgendwie da, zu dem Zeitpunkt, ganz klar, von Gott kam der Traum. Oder von Gott kommen Träume und das ist eine von zwei Weisen, wie Gott redet. Da sträubt sich der evangelische Theologe dagegen, der sagt, Moment, Gott redet in seinem Wort. Aber dort haben wir ihn nicht. Hier haben wir den Traum. Das Einzige, also das eine, wie man das jetzt erklären kann, ist, dass man sagt, das ist halt zu der Zeit, bevor die Bibel überhaupt geschrieben worden ist, weil Hiob ja das allererste Buch der Bibel ist. Andererseits, man darf nicht außer Acht lassen, dass Gott auch sagt, in Joel, eure Alten sollen Gesichter bekommen und eure Jungen sollen Träume bekommen. Ich meine, es war so rum. Kann auch andersrum sein, dass die Alten die Träume haben und die Jungen die Visionen. Das müsste ich nachgucken in Joel 3. Aber auf alle Fälle im Traum. Wo Gott dann den Menschen aufschreckt. Das wäre Vers 16. Dass er den Menschen von dem Vorhaben abwende, eben genau. Und die Seele vor dem Verderben bewahre. Genau, alles Mögliche. Gott schreckt den Menschen auf im Traum. Huch! Und das andere, wo die evangelische Theologie jetzt sagen würde, ja, aber jetzt kommt's doch mit der Bibel. Und der katholische Theologe und auch der aufklärische Theologe würde jetzt eher sagen, mit der Vernunft kommt Gott an. Kommt er auch nicht. Da heißt es dann, auch warte ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern. Und richtet ihm sein Leben so zu, dass ihm vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen. Sein Fleisch schwindet dahin, dass man es nicht ansehen kann, und seine Knochen stehen heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube und sein Leben den Toten. Das passt nicht zusammen mit dem, was wir sagen. Also, als evangelischer Theologe sage ich natürlich auch, Gott redet eindeutig durch sein Wort. Ich möchte aber hier dadurch, dass Gott hier auch durch sein Wort zu uns redet, tatsächlich sagen, das sollten wir nicht außer Acht lassen. Dass wir tatsächlich erwarten dürfen von Gott, dass er zu uns im Traum redet. Gerade deswegen, weil Joel das mit den Träumen und den Visionen sagt über die Zeit, wo der Heilige Geist gekommen ist. Was Petrus eindeutig zu Pfingsten zitiert. Das heißt, wir haben ein Recht darauf, dass Gott durch Träume zu uns redet. Ganz wichtig dabei, dass wir nicht nur auf diese Träume harren, sondern dass wir sagen, nein, ich bleibe vor allem auch am Wort Gottes, weil ich weiß, da hat er schon alles Mögliche gegeben und der Heilige Geist sagt ja auch nichts anderes als das Wort Gottes. Ich mache es dem Heiligen Geist dadurch viel einfacher, weil Jesus gesagt hat, der Heilige Geist wird uns erinnern an alles, was Gott geredet hat. Aber es ist sehr wichtig, dass ich weiß, durch diese Träume, die dann eben auch aber viele Propheten und so hatten, dadurch redet Gott. Und das darf ich auch für mich in Anspruch nehmen, dass ich sage, Herr, rede zu mir im Traum. Also ganz toll, das darf ich tatsächlich biblisch im Anspruch nehmen. Durch Schmerzen möchte man es dann lieber nicht. Das ist tatsächlich so die Ultima Ratio bei Gott. Weil wenn er einen Menschen nicht anders erreicht, dann muss er ihn manchmal wirklich an die Wand laufen lassen. Dann muss er ihn tatsächlich mitunter aufs Todesbett bringen. Es gibt Menschen, die dadurch, dass sie eigentlich dem Tode nahe waren, dass sie dadurch die Kurve gekriegt haben. Eine Bekannte von mir hat mir gesagt, sie war eigentlich auf dem Weg, Atheistin zu werden. Und dann hat man auf einmal Krebs bei ihr festgestellt. Es war nicht mal schlimmer Krebs, aber bei ihr war es wirklich so heftig, also das Ganze drumherum, dass sie dann wieder gesagt hat, nee, ich gehe zu Gott zurück. Also von dem her, manche sagen dann lieber, nee, das kommt nur vom Teufel und das kommt nicht von Gott. Und andererseits muss man sagen, aber Gott gebraucht es trotzdem, selbst wenn er zulässt durch den Teufel, dass es kommt. Aber Gott gebraucht das Böse auch zum Guten. Dass Gott so zu den Menschen redet. Dass er tatsächlich eben, wie bei manchen sagt, guck mal, jetzt steckst du hier drin, komm zu mir und ich will dir wieder raushelfen. Kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus 1000, kund zu dem den Menschen, was für ihn recht ist. Irgendwie, jetzt sind hier drei Sachen auf einmal. Dass Gott plötzlich durch einen Engel redet. Engel ist übrigens, das hebräische Wort Malach und das griechische Wort Angelos heißt beides Bote. Also der Engel muss nicht unbedingt hier nur das himmlische Wesen sein, es kann tatsächlich auch ein Prophet sein. Es kann ein Mensch sein, zu dem Gott gesagt hat, sag ihm dies und das weiter. Kommt dann ein Mittler zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus tausend, kundzutun dem Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Also der Bote kommt in Jesaja 52, ist ein wunderschöner Vers, der wird immer als Tagesvers genommen, wenn wir an einen Evangelisten denken oder an einen Apostel. Nämlich, wie lieblich sind die auf den Bergen die Füße der Freudenboten, derer, die den Frieden verkünden. Das sind diejenigen, die da ankommen und die dann sagen, erlöse ihn. Erlösen bedeutet tatsächlich in diesem Fall sogar, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten. Wir haben Erlösen zu sehr vergeistlicht, dass es für uns bedeutet, nur nach dem Tod gehe ich nicht in die Hölle. Das ist natürlich der allerwichtigste Aspekt. Aber wir haben ganz viel gesagt, okay, Erlösen bedeutet nur das. Nein, Erlösen bedeutet im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament genau dieses. Erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten. Erlösen bedeutet Rettung vor dem Tod und zwar auch vor dem leiblichen Tod. Wie auch immer das passiert. Weil die Bedrohung ist vor dem Hungertod. Weil die Bedrohung ist davor, dass man sich durch seine Sorgen selber zugrunde richtet. Weil die Bedrohung tatsächlich durch Krankheit ist. Weil die Bedrohung ist durch Feinde, die einem ans Leder wollen. Überlege ich gerade, habe ich... Ihr habt bestimmt noch irgendwas vergessen, aber genau. Das sind alle möglichen Sachen, bei denen man sich auf die Erlösernamen Gottes berufen kann, weil es dann nämlich heißt, ich habe ein Lösegeld gefunden. Ich habe die Erlösung gefunden. Die Erlösung in Jesus, die Jesus selber bezahlt hat. Ich darf sagen, Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Ich bin einer von diesen vielen. Und meine Not ist von Jesus bezahlt worden. Und darauf darf ich mich berufen. Und wenn kein Engel zu mir kommt, also kein Bote Gottes, der mir das sagt, dann darf ich es mir sogar selber sagen. Und ich darf es dem Teufel entgegenhalten, halt die Klappe, bleib mir fern, fahr zur Hölle, darf man dem Teufel tatsächlich sagen, denn Jesus hat den Lösegeldpreis bezahlt. Ich bin erlöst. Psalm 31 ist ein wunderbarer Vers. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Du hast mich erlöst. Oder ganz beliebter Taufvers aus Jesaja 43. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich erlöst. Das sagt Gott seinem Volk übrigens Jahrhunderte, bevor er sie wieder rausbringt aus Babylon und Persien. Da hat er sie schon erlöst. Wie viel mehr dürfen wir das sagen, weil das Kreuz Jesu schon hinter uns liegt. Das Lösegeld ist bezahlt und darum darf ich mich an Jesu Hand festhalten, dass er mich wieder rauszieht aus dem Loch und ich sage, ich bin erlöst durch das Blut des Lammes. Und das, was mir der Teufel anhängen will, an Gefahren und was auch immer an Problemen, das geht mir nicht. Ich bin erlöst und ich darf mich ab sofort schon so benehmen, als wäre das Problem nicht mehr da. Und das Tolle ist, in vielen Fällen werde ich dann dadurch wenigstens in kleinen Schritten erleben, dass es nicht mehr da ist. Paul hat einmal hier in einem Gottesdienst ein Beispiel von sich erzählt, nämlich er ist spazieren gegangen und sein Fuß tat auf einmal weh. Und dann hat er ganz laut gesagt, Halleluja, ich bin geheilt durch Jesu Wunden und ist weitergelaufen. Und immer wieder, wenn er mit dem Fuß aufgetreten ist, hat er gesagt, Halleluja, und sein Fuß tat nicht mehr weh. Und das habe ich dann gehabt, letztes Jahr, November war es, glaube ich, bin spazieren gegangen, bin nach Schmie hier gegangen und bin wieder zurück nach Malbronn gegangen und so, muss noch mindestens einen Kilometer bis zu mir nach Hause gewesen sein. Mein rechter Fuß tat auf einmal so weh, ich konnte nicht mehr ordentlich auftreten. Also ich habe wirklich gehumpelt und dann ist mir das von Paul eingefallen und ich habe zu meinem Fuß gesagt, Hör auf, weh zu tun, du bist geheilt im Namen Jesu. Und ich bin weitergelaufen, habe den Fuß wieder ganz normal bewegt, als würde er nicht wehtun, und habe mir einen Halleluja-Ton vorgesungen. Einfach Halleluja vorgesungen nach der eigenen Melodie. Nach einiger Zeit habe ich bemerkt, der Fuß tat nicht mehr weh. Da war noch so ein bisschen, er wollte wehtun, aber er tat nicht mehr weh. Und das Witzige war, in derselben Woche ist mir es mit dem anderen Fuß auch passiert, habe ich es genauso gemacht. Genau da konnte ich das sagen. Ich bin erlöst worden, das zwar nicht, dass ich zu den Toten runterfahren musste, aber dass ich tatsächlich wusste, okay, ich konnte meinen Fuß jetzt einfach ganz normal bewegen, weil er erlöst war. Will ich weiter an meinem Glauben arbeiten, dass ich das bei anderen Sachen auch hinkriege. Genau, und dann kommt weiter diese Sache, was dann weiter gesagt wird, Teil dieser Erlösung. Sein Fleisch blühe wieder wie in der Jugend und er soll wieder jung werden. Und hier ist tatsächlich auch genau der Vers, der einem dabei einfällt, wenn man bibelkundig versiert ist, Psalm 103, Vers 5. Also ich zitiere gerne mal gleich alle Verse da, also bis dahin. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, deinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht, du wirst wieder jung wie ein Adler. Andere Übersetzungen haben den Vers übrigens, erfüllt dich mit Gutem, dass deine Jugend wieder erfüllt wird wie der Adler. Also, genau das ist Teil der Erlösung, wieder jung werden. Das finde ich besonders toll. Also, es ist schön, wenn in einer Gemeinde die Jugend kommt und wenn die Jugend größer wird. Ich finde es aber dann umso wichtiger, dass auch die Alten jung werden. Jünger werden geht nicht nur, indem man ein großes J davor schreibt. Es geht sogar, indem man das kleine J davor stellt. Nämlich dadurch, dass ich das Erlösungswerk Jesu für mich komplett in Anspruch nehmen kann. Und da darf ich tatsächlich diese Verse hier nehmen. Einmal dieses hier eben, 33, 25 in Hiob und dann eben Psalm 103, Vers 5. Sein Fleisch blühe wieder auf wie in der Jugend und er soll wieder jung werden. Oder Adam, der deinen Mund wieder fröhlich macht, du wirst wieder jung wie ein Adler. Wieder jung werden. Und zwar, das Fleisch ist tatsächlich einmal wirklich der Körper und das Fleisch ist aber auch mein Denken und mein Fühlen. Das ist nämlich eigentlich sogar noch das Wichtigere, dass erstmal das Denken wieder jung wird. Dass das Denken jung und flexibel wird, wie bei den Kindern, die dann halt von einem Punkt zum anderen gehen können und nicht wie die Alten, die dann da sitzen, so ist es. Ja, so ist es, da kann man nichts dran machen. Und Gott sagt, ja, du nicht, aber ich. Und dann will er diese Umkehr schenken, dass wir werden wie die Kinder und dass er dann zeigt, und jetzt guck mal, hier, da hast du einen anderen Weg. Auf einmal kommt diese Jugend wieder und man kommt rein. Es geht weiter. Er wird Gott bitten und der wird ihm Gnade erweisen und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Also Gott wird gebeten und die Gerechtigkeit kommt wieder. Und zwar bei Jesus sogar noch mehr. Also eigentlich haben wir die Gerechtigkeit Adams verloren. Aber in Jesus kriegen wir sogar noch mehr als die Gerechtigkeit Adams. Das hat mit dem zu tun, was ich am Karfreitag gepredigt habe. Der Teufel hat uns die Herrlichkeit Gottes gestohlen, die Adam hatte. Und Jesus bringt sogar noch mehr zurück. Dass wir jetzt nicht einfach nur auf Erden sind als Menschen, sondern dass wir als Gottes Söhne hier sind und als Braut Christi. Viel, viel mehr. Wir haben die Gerechtigkeit Gottes selber. Wir haben nicht mehr unsere eigene Gerechtigkeit. Er wird von den Leuten Lob singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. Auch wunderbar. Dieses zu sagen, ich habe zwar gesündigt, aber meine Schuld hat ein anderer getragen. Meine Schuld hat ein anderer getragen als ich. Mir ist nicht vergolten worden. Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Luther nennt das aufgrund dessen, was im Galaterbrief steht, den seligen Tausch. dass Jesus, der gerecht war, meinen Platz eingenommen hat als der dreckige Sünder am Kreuz und ich dafür sein Leben in der Gerechtigkeit Gottes bekomme. Und das Schöne ist, als Teil der Gerechtigkeit Gottes steht mir alles zu, was Gott dem Gerechten geben will. Alles. Ganz wichtig dazu, das muss man immer wieder sagen, gerade in heutigen Zeiten, dazu gehört auch die Verfolgung. Also angefangen bei Spott bis hin zum Fürchten um das eigene Leben. Also fürchten zumindest im menschlichen Sinn. Aber es gehört auch alles andere an Segen dazu. Dass Gott sagt, ich helfe dir aus allen deinen Problemen. Aus allen, ganz gleich was das ist für ein Problem. Siehe, das tut Gott 2 oder 3 Mal im Leben eines jeden. Also, 2 oder 3 Mal, also vielleicht tatsächlich auch öfter, aber mindestens 2, 3 Mal, was tut er? Dass er sein Leben zurückhole von den Toten und ihn erleuchte mit dem Licht der Lebendigen. Und aus dem Grund kann am Ende auch kein Mensch vor Gott stehen und sagen, ich wusste es nicht. Weil jeder in seinem Leben 2 oder 3 Mal mindestens mitbekommen hat, dass Gott ihm geholfen hat. Selbst wenn man sagt, wie so viele Politiker, wenn sie den Amtseid schwören und das so wahr mir Gott helfe, weglassen, weil sie dann sagen, Gott hat mir ja bisher auch nicht geholfen. Merk auf, Hiob, und höre mir zu und schweige, damit ich reden kann. Das hat Hiob bisher auch schon, genau. Hast du aber etwas zu sagen, so antworte mir. Sage an, ich will dir gern Recht geben. Hast du aber nichts, so höre mir zu und schweige, ich will dich Weisheit lehren. Also, nochmal ganz klar, Hiob wird hier gezeigt, du darfst gerne was sagen, wenn du was zu sagen hast. Und sonst höre aber zu. Das ist immer noch der Respekt, den Elihu hat vor den älteren Leuten. Dass er sagt, ich habe jetzt was zu sagen, aber ich respektiere immer noch, dass du gesellschaftlich über mir stehst, dadurch, dass du älter bist. Und darum will ich dir zuhören, wenn du was sagst. Hoffentlich nicht in dem Sinne, dass er einfach dazwischen grätscht. Das machen dann nämlich gerne viele, dass sie dann selber respektlos sind und einfach nur reingrätschen, weil ihnen eine Sache nicht passt. Da hätten wir das wieder, was wir ganz am Anfang bei Hiob und seinen Freunden hatten. Aber tatsächlich, dass dann mal gesagt wird, Moment, da habe ich eine Frage oder da habe ich einen Einwand. Dann lässt man den anderen ausreden und dann geht's weiter. Genau, soweit haben wir es für heute. Ich habe tatsächlich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe schon mal geguckt. Also wir werden mit heute eingeschlossen 6 oder 7 Abende noch bei Hiob tatsächlich haben. Wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber wenn das so reichhaltig ist wie heute, dann wird es sich auf alle Fälle lohnen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir wieder vertrauen dürfen. Und danke, dass du uns so viel gezeigt hast. Gerade zur Zunge, zu dem, was wir sagen dürfen und zu dem, was deine Erlösung für uns bedeutet. Und auch zu dem, wie du redest. Und ganz besonders wollen wir dich bitten darum, dass du auch Träume schenkst. Träume auf die verschiedensten Weisen. Tagträume, Nachtträume, wie auch immer. Aber dass wir dein Reden wieder neu erfahren dürfen. Und dass du uns zeigst, geh dort und da lang. Und dass wir dann auch dem folgen, weil wir wissen, du hast uns erlöst. Und deine Erlösung, die bringt uns sogar die Jugend wieder. Das, was wir irgendwie verloren haben. Aber das gibst du uns wieder durch dein Opfer am Kreuz. Halleluja. Amen.